Willkommen bei Mal eben entdeckt. Ich habe ein ganz wunderbares Interview mit Natalie von Tiny Heroes geführt, in dem wir unter anderem über Insekten gesprochen haben. Denn genau das sind die Tiny Heroes, die kleinen Helden mit ganz besonderen Superkräften, über die Natalie auf ihrem Instagram-Kanal berichtet. Schaut dort auf jeden Fall mal vorbei, ich verlinke ihn in den Shownotes, denn hier gibt es ganz wunderbar aufgearbeitete Wissenschaftskommunikation zu Insekten. Und jetzt viel Spaß beim Anhören. Dann freue ich mich sehr, dass du heute da bist und wir kennen uns ja über Instagram, wo ich immer deine Stories und Posts sehe und total begeistert davon bin, was du da machst. Und für alle, die dich noch nicht kennen, magst du dich mal vorstellen und erzählen, was du auf deinem Kanal Tiny Heroes machst?
Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank für das Kompliment für den Kanal. Ich freue mich immer voll, wenn Leute das cool finden, was ich da fabriziere. Ich bin Natalie und ich habe auf Instagram einen kleinen Kanal, der heißt Tiny Heroes und da versuche ich Leuten, die nichts mit Insekten am Hut haben, die vielleicht sogar eklig finden, ne, diese Welt so ein bisschen näher zu bringen oder sie für diese kleine eigene Welt zu begeistern und zu zeigen, warum Insekten eigentlich voll cool sind und wir die nicht eklig finden sollten und nicht tot machen sollten. Und ich versuche da immer möglichst auf Fachsprache zu verzichten, weil da rutscht man immer so leicht rein, wenn man irgendwie da, also schon mal wissenschaftlich mit Insekten gearbeitet hat oder so, aber für Otto-Normal-Menschen ist das halt immer ein bisschen schwierig dann. Und was poste ich da so? Also eigentlich alles Mögliche. Bisschen was zu Artenkenntnis, generell allgemein über Insekten, halt warum die cool sind, was die so für Fähigkeiten haben. So.
Ja, ich finde, du hast halt echt so eine richtig gute Bandbreite. Also du hast ja zum Teil auch so, seit wann gibt es Insekten, dass man so einen Überblick darüber bekommt, wann sind die überhaupt entstanden, evolutionsmäßig, aber auch, wie ist so ein Insekt überhaupt aufgebaut und wie ist so ein Insektenbein aufgebaut, wenn man denkt, ja, okay, ein Bein ist halt ein Bein. Aber bei Insekten ist das ja überhaupt nicht der Fall.
Ja, also es ist eigentlich das, was ich so in der Uni gelernt habe irgendwann mal, aber es ploppt immer zwischendurch sowas in meinem eigenen Kopf auf, wo ich so denke, das könnte man sich mal genauer angucken. Dann recherchiere ich halt selber und dann packe ich das dann irgendwie in so einen Post, weil ich mir denke, vielleicht ist das auch noch für andere Leute spannend und so entsteht das dann immer irgendwie.
Okay, also das heißt, du hast auch was studiert mit Insekten oder Biologie?
Ich habe Bio studiert. Ich habe den Bachelor in Essen gemacht und den Master dann in Marburg. Also das hieß dann nicht mehr Biologie, das hieß dann Biodiversität und Naturschutz. Genau, ja, und dann habe ich meine Masterarbeit über Insekten geschrieben. Mhm. Bin da dann irgendwie so reingerutscht. Also ich habe mich auch gestern, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, nochmal gefragt, so hab ich mir eigentlich das Thema ausgesucht oder wurde mir das einfach zugewiesen? Und ich glaube, es wurde mir einfach zugewiesen von meinem Betreuer. Also
das ist ja oft so, Entschuldigung. Das ist ja oft so, dass man ja auch noch gar keinen Überblick hat, wenn man dann im Bachelor, okay, da erst recht nicht und dann auch im Master noch nicht so wirklich. Du kannst ja eine Million verschiedene Dinge machen und dann gibt es so viele Arbeitsgruppen und natürlich, man findet ja auch vieles cool und jetzt nicht nur ein Tier. Also gibt die Leute, die von Kind auf an nur, weiß ich nicht, Marienkäfer toll finden und dann bleibt es dabei. Aber das, und man weiß ja auch gar nicht, so eine Forschungsfrage zu formulieren, das muss man ja auch erstmal lernen, das kann man ja dann noch gar nicht.
Ja, also ich glaube, die Arbeitsgruppe hatte sich da selber irgendwas überlegt und dann haben die das quasi so ausgeschrieben und dann habe ich einfach gesagt, jo, mach ich. Ich glaube,
ja, so war es. Manchmal ist ja sowas auch total cool, weil man dann auf eine Richtung kommt, auf die man sonst nie was gekommen wäre.
Ja, und generell so Insekten, also habe ich auch überlegt, wann hat das so angefangen? Also ich fand schon immer alles cool, was draußen rumkreucht und fleucht irgendwie. Ich glaube, das habe ich von meiner Mama. Die hat auch einen großen Garten und so. Und die schickt mir auch immer, wenn sie irgendwelche Sachen gefunden hat, die spannend sind und so. Und dann kriechen wir da immer rum und untersuchen. Aber ja, eigentlich fand ich jetzt nicht Spinnen oder so weniger spannend als Insekten. Ich glaube, das kam halt echt irgendwie über diese Masterarbeit tatsächlich. Ja.
Und worüber hast du die geschrieben?
Wir hatten so Flächen im Burgwald in Marburg. Da, ich weiß nicht mehr ganz, wie viele das waren. Ich glaube, um die 60 oder so. Und da war die Hälfte davon war eingezäunt, also so, dass da keine Rehe und sowas dran können, also kein Wild. Und die andere Hälfte, also die Vergleichsflächen quasi nicht eingezäunt. Genau, dann haben wir uns angeguckt, was die Abwesenheit von Großwild für einen Einfluss hat auf die Pflanzen, die dann da wachsen auf der Fläche, auf Spinnen und auf die pflanzenfressenden Insekten, weil die ja in einer gewissen Konkurrenz dann auch mit dem Wild sind und so. Genau, und ich habe mir halt die Insekten angeguckt und meine KommilitonInnen, die Spinnen und die Pflanzen. Und ja, dann sind wir da rumgelaufen mit so einem umfunktionierten Laubbläser. Also wir haben den irgendwie so umgestellt, dass der dann saugt. Okay. Und damit habe ich dann die Insekten eingesaugt und genau geguckt, ob sich die Anzahl verändert, also generell die Anzahl von Insekten und die Vielfalt von den Insekten. Und was haben wir uns noch angeguckt? Ob sich was verändert darin, wie die Insekten die Pflanzen anknabbern. Mhm. Also wie viel quasi angeknabbert wurde von den Insekten im Verhältnis zu, wurde das jetzt vorher schon von einem Reh angeknabbert oder nicht? Ne? Genau, so war das ungefähr.
Okay, dann hattet ihr so Vergleichsflächen, auf denen quasi auf die Wild drauf konnte und dann habt ihr die Proben auch dort genommen und das dann verglichen miteinander, ob ja, genau, da Unterschiede sind. Okay, ja. Und kannst du was verraten über die Ergebnisse?
Ich habe tatsächlich gerade noch mal reingeguckt, weil ich befürchtet hatte, dass eine Frage zu dem Ergebnis kommt und ich war so, boah, ich weiß gar nicht mehr, was dabei rumkam. Aber genau, tatsächlich waren die Ergebnisse jetzt nicht so aussagekräftig. Also es war, glaube ich, eine Tendenz erkennbar, dass wenn Wild da ist, die Anzahl von pflanzenfressenden Insekten etwas weniger ist. Aber das war nur so ein Trend, also jetzt nichts Signifikantes oder so. Und was aber interessant war, also das haben wir dann einfach so rausgefunden, das war jetzt gar nicht der Plan, dass wir das untersuchen, war, dass auf den Flächen, wo, also die nicht eingezäunt waren, wo Wild drauf konnte, da haben wir auch erfasst, wie viel von den Pflanzen verbissen wurde von dem Wild. Also ob jetzt nur ein bisschen wenig angeknabbert war oder halt eben ganz viel. Und in Korrelation dazu haben wir dann gesehen, dass das Abfressen von den Insekten zunimmt, wenn Wild auch was abgefressen hat.
Okay.
Und das war dann tatsächlich relativ spannend, weil das würde man jetzt gar nicht so denken, aber ja, dann, wie das dann so ist, ne, schreibt man in eine Diskussion rein, woran das liegen könnte. Und genau, wir haben dann so ein bisschen, also so überlegt, ob das vielleicht daran liegt, dass wenn die Rehe von den Pflanzen was abfressen, dass in den Pflanzen dann irgendwas passiert, so stoffwechselmäßig, dass sie dann nicht mehr so viele Abwehrstoffe produzieren und deswegen die Insekten das dann leichter haben, da dran zu gehen und da zu fressen.
Ja, krass, ja. Weil es gibt ja zum Beispiel beim Tabak so einen Mechanismus, dass wenn da Raupen dran knabbern, also der ist ja eh schon giftig durch das Nikotin, dass wenn Raupen dran knabbern, das quasi noch mal mehr Toxine produziert, dass die Raupen dann Bauchschmerzen bekommen und gleichzeitig noch wie so ein Hormon freigesetzt wird, was so eine passende Schlupfwespe für diese Raupen anlockt, damit die parasitiert werden, was ja auf die Fraßreaktion wäre. Und dann wäre es ja genau andersrum, wenn dann irgendwie ein Vertebrat oder was Großes dran knabbert, dass die Pflanzen dann vielleicht so geschwächt sind, dass das gar nicht mehr funktioniert.
Ja, das war so die Theorie. Oder dass es vielleicht auch was mit der Blattdicke dann zu tun hat. Also genau, dass die Pflanzen dann so geschwächt sind, dass die neuen Blätter, die dann wachsen, nicht mehr so fest sind oder so, ne? Also da hatte ich dann auch irgendwie so eine andere Studie gefunden, die auch so in die Richtung was rausgefunden hatte. Ja, aber das war ja dann alles nur ganz wild rumvermutet, ja, ne?
Da müsstest du halt jetzt echt nochmal eine Menge Experimente machen, um das genauer zu untersuchen. Weiß nicht, dir irgendwie ein Tierchen halten, was dann ein Hamster, der die Pflanze anknabbert und dann Insekten drauflassen und gucken, was passiert.
Ja, oder man müsste echt im Labor halt nochmal mit den Pflanzen echt rumexperimentieren. Ja. Wenn die abgefressen werden.
Hast du dann in der Richtung noch weiter geforscht? Nach deiner Masterarbeit?
Nö, ich habe die Masterarbeit abgegeben und dann war ich so, nie wieder wissenschaftlich schreiben, nie wieder wissenschaftlich schreiben. Tschüss. Ich bin raus. Okay.
So schlimm.
Ja, also was heißt so schlimm? Also wenn ich jetzt so zurückblicke, war es eigentlich doch ganz cool, aber in dem Moment war einfach so dieses stundenlange, also erstmal im Feld die Proben sammeln, das war halt echt nervig, weil es war im Sommer, es war ultra heiß. Wenn es geregnet hat, konnte man nicht raus. Es war dann auch kacke irgendwie. Ja, und dann nachher im Labor die ganzen Sachen bestimmen, ne? Das war halt auch anstrengend. Aber ja, und dann, ich bin halt nicht so gut im wissenschaftlichen Schreiben. Mhm. Also so, das liegt mir einfach nicht. Und deswegen war ich dann froh, als ich fertig war. Und dann dachte ich, ich suche mir jetzt einen Job und verdiene jetzt Geld.
Ja.
Und
nee, voll nachvollziehbar. Es ist auch echt so ein Ding. Also man sollte das ja eigentlich können, wenn man seine Doktorarbeit schreibt. Aber du lernst es im Studium ja auch nicht so richtig. Und dann sitzt du dann sollst du so deine erste Publikation schreiben. Und ich bin jetzt gerade so dran, dass ich einfach so ganz viele Paper mir angucke und immer gucke, wie schreiben das andere? Wie mache ich? Also das ist halt wirklich auch nicht so einfach. Und ich verstehe voll, wenn man da gar keine Lust drauf hat und arbeiten möchte, weil arbeiten ist auch cool. Ja, genau, und du musst ja auf Englisch publizieren. Also es gibt ja nur ganz wenige Journals, die auf Deutsch sind, dann bringt es dir ja nicht so viel. Und dann ja, ist das natürlich nochmal eine größere Herausforderung. Und zur Feldarbeit, das verstehe ich auch total, weil ich habe auch ein Projekt mal gehabt, was im Feld war, und da musste ich so ein Kohlfeld untersuchen, welche Schädlinge und Nützlinge da drauf sind. Und da hatten wir jetzt nicht so einen Sauger, aber so Gelbschalen, wo die reingefallen sind. Und dann war das wirklich sehr, sehr ähnlich wie das, was du gemacht hast. Also ich musste halt irgendwie dreimal die Woche auf dieses Feld dann alle, nicht alle Kohlpflanzen, aber irgendwie so 25 Kohlpflanzen angucken und untersuchen, wie viele Blattläuse sitzen da drauf, das zählen, wie viele weiße Fliegen, wie viel bla bla, wie viele Flohfliegeneier, wie viele Raupen sitzen drauf, das zählen. Es war auch Sommer, übelst heiß, kein Schatten. Dann die Sachen noch gießen mit der Hand, weil das irgendwie so ein Feld war, was keine automatische Begießung hatte. Und dann halt die Proben mit zurücknehmen und dann auszählen. Wie viele Blattläuse hast du da drin? Wie viel davon? Wie viel davon? Wie viel davon? Und so die ersten drei Wochen war es super cool, weil du siehst dann so in diesen Proben Tiere, die du noch nie gesehen hast, von denen du gelesen hast oder so. Und dann ist es cool und dann wird es irgendwann total langweilig, weil du halt echt einfach zählst und immer das Gleiche machst.
Ja, dann waren halt auch manche Proben, da schwammen dann echt nur so drei Tiere drin, ne? Weil das irgendwie dann Buchenwald so da und Sommer total heiß, da war halt nichts so im Laub, außer ein paar Springschwänze. Und in manchen Proben von der Wiese waren, da hatte ich dann so 200 Zikaden oder so.
Okay.
Das war dann, ja, dann dachte ich mir so, oh no, da ist viel drin, da schaffe ich jetzt nur eine Probe diesen Tag wahrscheinlich.
Ja. Ja, sowas ist halt echt heftig und man denkt halt irgendwie, Biologie, Feldarbeit, es ist super cool, du bist dann draußen und dann entdeckst du, ja, 200 Zikaden in einer Probe.
Ja, es war auch tricky, die erstmal zu fangen, ne? Also, ja, das war schon irgendwie verrückt. Ich dachte auch die ganze Zeit, weil ich habe meine Bachelorarbeit in der chemischen Biologie geschrieben.
Mhm.
Das war halt ganz anders. Das war im Labor und alles super kontrollierte Bedingungen, ne? Und alles ganz genau und so. Und ja, dann das erste Mal Feldarbeit und ich dachte so, Leute, was ist das hier? Das ist doch keine Wissenschaft.
Das
ist total. Also, dann muss man irgendwie auf einmal Sachen schätzen oder keine Ahnung, ja, und dann saugst du hier ein bisschen und klar versucht man das dann irgendwie standardisiert zu machen, aber das war so ein krasser Unterschied. Da dachte ich erst so, okay, irgendwie hat sich mein Blick auf die Wissenschaft gerade verändert.
So. Ja, und auch so Signifikanzen und sowas, die bekommen da eine ganz andere Bedeutung, wenn du dann in so einem ökologischen Kontext bist, weil natürlich kannst du es da nicht so kontrolliert machen und du kannst den Versuch ins Labor holen und dann in so einem kleinen Käfig versuchen, das zu machen, aber das ist ja nie das, was draußen passieren würde und dann, ich glaube, man muss da immer so ein bisschen schätzen und dann hast du noch das Wetter und was weiß ich was für Einflussfaktoren. Ja, das ist echt was ganz anderes.
Ja, aber halt auch irgendwie cool, so, also auch alleine sich da dann so Methoden zu überlegen und so, ne, wie man das jetzt am besten macht. Also wir hatten dann irgendwie so eine aufgesägte Regentonne, damit wir immer so die gleiche Fläche absaugen, ne, also haben wir die Regentonne hingestellt und dann halt, wie gesagt, mit diesem umfunktionierten Laubbläser dann da so drin rumgesaugt.
Das klingt so abenteuerlich, einfach mal im Baumarkt fahren und was zusammenbasteln.
Ja, und dann auch immer das irgendwie wieder ins Auto reinstopfen. Also wir sind dann mit meinem Auto da rumgefahren und das war auch also überhaupt nicht geeignet für irgendwie im Gelände rumfahren. Mhm. So, das war schon alleine abenteuerlich. Dann waren da immer so viele Bremsen, die sind dann in mein Auto reingeflogen. Ich habe die heute immer noch hinter meinen Scheinwerfer Gläsern, tote Bremsen. Ja, war wirklich wild.
Ja, das ist so ein bisschen wie bei meiner Bachelorarbeit, da habe ich Zuckmücken geguckt, wie viele Arten da sind und so, ob da, also man kann Zuckmücken ja mit diesen BTI oder Mücken mit BTI bekämpfen, die Stechmücken, mit dem Botulinumtoxin, was dann ausgebracht wird in die Gewässer und die Larven fressen das dann und dann sterben die Larven, können sich nicht zu den Adulten entwickeln und es wird in der Rheinebene ganz viel gemacht, um da diese Stechmückenplage so ein bisschen einzudämmen und damit die Tigermücke sich nicht so verbreitet. Und ich sollte halt untersuchen, ob die Zuckmücken, ja, ob die auch davon geschädigt werden. Und das war halt auch so, du bist dann mit deinem Privatauto und es war so ein, keine Ahnung, Dreier BMW, voll schick Sport, Firmenwagen, den ich dann da hatte, in den Wald rein, hattest total Angst, dass der irgendwie der Unterboden beschädigt wird, bist ja ausgestiegen und dann hast du Summen gehört, weil alles voller Mücken war. Und wir hatten schon so Netze und dicke Hosen und die haben trotzdem überall durchgestochen und waren halt am Ende auch überall im Auto. Und dann mussten wir mit so Warthosen, also wie so Gummistiefel, nur, dass die an der Latzhose festgemacht sind, weil wir ins Wasser rein mussten. Und dieses Auto, das sah danach so furchtbar aus.
Ja, ja.
Das ist halt auch so Feldarbeit. Es ist irgendwie cool, mal bei so einem Praktikum dabei zu sein oder es mal gemacht zu haben, aber ich bin so froh, dass ich jetzt im Büro arbeite.
Ja, vor allem, man hat die ganze Zeit auch diesen Druck, ne, so, okay, der Sommer, der geht jetzt nicht ewig. Wir müssen halt irgendwie alle von diesen Flächen beproben und wir müssen das irgendwie schaffen. Und wenn dann, ja, dann war zwischendurch irgendwie eine Woche Regen, denkst du dir so, geil, ich muss jetzt nicht raus, aber ist
das
halt trotzdem.
Ja, das fehlt dir dann. Halt
weiter. Ja, das war echt, naja.
Ja, okay, okay, das heißt, du machst jetzt was anderes, keine Feldarbeit mehr.
Nee, genau, also ich arbeite jetzt bei einem Jugendumweltverband im Büro halt. Also ich mache da hauptsächlich so administrativen Kram, irgendwie Projektmittelakquise und Personal und ja, alles Mögliche. Also ich mache da die Geschäftsführung und das ist halt in so Verbänden dann, ne, machst du halt irgendwie dann so alles.
Ja.
Weil ja, nicht so viele Kapazitäten da sind sonst. Ja, und habe eigentlich so mit Bio jetzt nicht mehr so viel am Hut. Genau, deswegen mache ich das in meiner Freizeit.
Außer, das ist halt ein Umweltschutzverband, das so. Das heißt,
ja, genau, Zeit. Genau. Also, es ist ein Naturschutzverband, ja, aber ich direkt mache jetzt so nichts damit. Vor allem, ich hatte auch, also ich komme eigentlich so aus der Umweltbildungsrichtung. Mein erster Job war auch Umweltbildung. Und ja, das mache ich jetzt halt auch nicht mehr. Ist irgendwie so ein bisschen schade. Da blutet ein bisschen mein Herz.
Ja.
Einfach meine Kolleginnen das halt jetzt dann machen, ne? Und ich sitze dann im Büro und denke mir, ja, dann viel Spaß draußen.
Du verwaltest halt quasi deren Aktionen dann. Also das, du kümmerst dich darum, dass die Umweltbildung machen können.
Ja, genau. Also ich gucke, dass halt das ganze, die ganze Maschinerie irgendwie läuft, ne? Mhm. Und Geld haben und so. Und ja, aber es ist halt nicht mehr so hands-on, sage ich jetzt mal.
Ja, aber das, ja, das heißt ja nicht, dass du das nie wieder machst. Also ich meine, mit dem Instagram ist ja zum Beispiel auch sowas, da machst du ja Umweltbildung, jetzt natürlich nicht so direkt mit den Leuten, aber ja, ein bisschen auf eine andere Art und Weise. So ganz bist du es ja dann nicht los.
Ja, das stimmt. Aber ja, ich bin jetzt nicht draußen unterwegs oder so.
No.
Weil ich sagen muss, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich bin auch eh gar nicht so der Draußen-Mensch. Also wenn ich draußen unterwegs bin und da irgendwas entdecke, dann liege ich auch im Busch so, ne? So ist es jetzt nicht. Aber ich bin jetzt nicht so jemand, der irgendwie gerne Zelten fährt oder ne, wandern geht oder sowas. Also,
was?
Keine Ahnung, ich beschäftige mich dann immer eher so in der Theorie damit.
Ja, also wenn ich dich frage, Feldarbeit oder Insektenkasten, dann nimmst du den Insektenkasten und guckst dir den zu Hause an oder im Büro.
Auf jeden Fall.
Kann ich voll nachvollziehen. Also ich mag Zelten auch nicht so gerne, was aber irgendwie auch daran liegt, dass wir, glaube ich, meine ganze Kindheit durch gefühlt immer Zelten waren und dann musste ich mit meinen Brüdern in einem Zelt schlafen und dann, ja, das ist halt das Alter, dann findet man das super blöd. Und ich hatte auch immer Angst vor Insekten und Spinnen. Und ja, dann kamen die natürlich immer ins Zelt rein. Das war voll eklig.
Ja, kann man denen halt nicht sagen, dass sie draußen bleiben sollen, ne?
Ja. Nee, aber ich finde auch, so draußen sein, das macht voll Spaß, aber ich würde jetzt auch nicht so einen krassen Wander-Tracking-Urlaub machen, die ganze Zeit draußen bin. Ich brauche dann schon mein Bett, das warm ist, weil ich friere auch voll schnell und einfach so. Und dann kleine Exkursionen irgendwo hin, wo es schön ist und wo man was entdecken kann.
Ja, also das mag ich auch. Also so kleine Ausflüge. Oder ich bin auch voll gerne im Museum. Also wenn wir irgendwie im Urlaub sind oder so und ja, dann so ein bisschen zu planen, ne, was können wir jetzt hier machen, dann gucke ich immer als erstes, ob es dann ein Naturkundemuseum gibt oder so. Weil ja, da gibt es ja auch meistens so Insektensammlungen und sowas. Ja. Und das ist immer ein Muss. Wir sind dann immer auf jeden Fall einen Tag in dem Museum unterwegs. Und ich glaube, ja, mein Freund, also der interessiert sich da jetzt nicht so für, ne? Aber der latscht dann trotzdem immer mit mir da rum.
Und dann erzählst du ganz, also hier sehen wir und da übrigens und das oder
er lernt ja ganz viel von dir. Und dann schon immer so, guck mal, das ist doch richtig cool und hier und keine Ahnung. Und er ist immer so, ja okay, können wir jetzt weitergehen? Wir jetzt seit einer halben Stunde.
Ja, das ist echt schwierig, auch wenn man halt so draußen unterwegs ist und der eine, der kriecht dann die ganze Zeit auf den Boden und der andere, naja, findet es nicht so spannend. Muss man sich dann irgendwie aufteilen, dass der auch noch seine Zeit kriegt. Aber an Museen finde ich zum Beispiel auch, also jetzt gar nicht mal nur so die Insektenausstellung cool, sondern generell mag ich Museen voll so das, also Kunstmuseen nicht so, Naturkundemuseen auf jeden Fall. Einfach so diese, ich weiß nicht, oft sind es ja auch so ganz alte Gebäude und dann kommst du rein und dann so große Hallen und irgendwie einfach so das Gefühl, was man schon kriegt, wenn man reingeht, das ist so richtig, richtig cool, so geballtes Wissen und du kannst dir jetzt alles anschauen und dann alles so eintauchen, das mag ich total.
Ja, und irgendwie ist es auch immer so, also obwohl man da noch nicht war, so vertraut, weil irgendwie sind die ja dann doch immer so ein bisschen ähnlich aufgebaut, dann hast du da immer irgendwelche Dino-Skelette noch rumhängen und so, da bin ich auch immer, also da bin ich
auch. Dinos sind cool?
Ja.
Finde ich auch. Auf jeden Fall.
Ja, und ich fühle mich da irgendwie so wohl. Ich weiß auch nicht.
Ja, nee, das ist auch, ich mag das irgendwie einfach total, dann da durchzulaufen und es ist auch nicht so, dass ich dann jedes Schild lese oder so, sondern einfach das Gefühl, dort zu sein und dann regnet es vielleicht draußen und es ist voll duster und kalt und du kannst dann in so einem Museum sein und einfach anschauen, was es da gibt. Hast du denn ein Museum, was du empfehlen würdest, wo man unbedingt mal hin muss?
Ja, also ich will da auf jeden Fall auch nochmal hin, weil letztes Mal habe ich nicht alles geschafft. Und zwar das ist das Senckenberg-Museum in Frankfurt. Mhm. Da war ich vor ein paar Jahren mal. Ja, also das muss gewesen sein, als ich noch in Marburg gewohnt habe. Ja, und da war ich mit meinem Bruder und wir waren auch den ganzen Tag da drin. Und das ist aber so riesig, eigentlich schafft man das gar nicht in einem Tag. Also warst du da schon mal?
Ja, also ich komme ja eigentlich aus Darmstadt und meine gesamte, also wenn wir nicht in Darmstadt im Museum waren, waren wir an Regentagen halt in Frankfurt und das ist echt so, weiß ich nicht, allein in der Abteilung, wo die Vögel sind und sowas kannst du, die haben so viele Vögel, die da aufgestellt sind und also es ist riesig, ich glaube, die haben auch 3 oder 4 Etagen.
Ja, und wir waren irgendwann wirklich schon so, unsere Gehirne konnten nichts mehr aufnehmen, da saßen wir so auf der Bank, haben einfach so ins Leere gestarrt.
Museum. So,
okay, komm, wir müssen weiter. Ich glaube, wir haben auch die komplette Botanikabteilung einfach nicht angeguckt, weil
ja, ging nicht.
Ja, also eigentlich finde ich Pflanzen auch super spannend, aber irgendwie mussten wir es dann, also irgendwas musste halt hinten rüberfallen, ja, und dann habe ich mir da die ganze Insektensammlung noch angeguckt und danach war ich dann aber auch fertig. Aber ja, diese ganzen ausgestopften Tiere und so, also da kann man, ich könnte da, glaube ich, eine Woche verbringen.
Ja, nee, das ist wirklich ein richtig cooles Museum. Ich weiß nicht, ob die das da schon hatten. Die haben jetzt zumindest so eine Biodiversitätswand. Das ist ganz oben in einem Raum, so ein schwarzer Raum. Und dann ist so eine riesige Vitrine. Und da sind quasi alle Tiere der Welt so auf einer Wand drin. Das ist total cool, weil dann hast du alle Farben und Formen so zusammen. Das bestimmt findet man da auch im Internet Bilder. Also das ist wirklich richtig, richtig cool. Weil man wirklich mal so sieht, was die Natur halt alles so bietet.
Ja, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Aber das heißt nicht, dass es das da noch nicht gab.
Also musst du auf jeden Fall nochmal hin.
Und vielleicht kommt das aussortiert.
Ja, nee, man kann sich da auch echt nicht alles merken. Manchmal geht man dann auch nach Hause und dann qualmt quasi so der Kopf nicht von dem, was man gelesen hat, sondern einfach, was man halt gesehen hat, weil das so viel ist. Was auch cool ist, wenn du nochmal in Frankfurt bist, ist der Botanische Garten. Der ist quasi so 500 Meter die Straße hoch. Der Palmengarten, der ist auch sehr schön, wenn du Pflanzen magst.
Ja, nee, da war ich noch nicht. Ja, botanische Gärten sind auch sowas, wo ich immer gerne nochmal einen Abstecher reinmache.
Ja, ich war auf einer Tagung in Jena vor 4 Wochen, 5 Wochen und da war ich im Botanischen Garten und der war so cool. Also der ist wirklich richtig schön und dann sind wir 2 Tage später nochmal mit den Kollegen reingegangen und dann habe ich gesehen, ich habe nur ein Drittel von dem Garten überhaupt gesehen, weil ich so eine Abzweigung nicht genommen habe und der war noch viel, viel größer und noch viel cooler. Also der lohnt sich auf jeden Fall auch.
Ja, das ist auch immer so ein, also das habe ich halt auch in Museen. Ich will immer wirklich, ich will alles gesehen haben und dann habe ich auch immer Schiss, dass ich irgendwas nicht entdeckt habe oder irgendwo dran vorbeigelaufen bin oder so.
Ja.
In botanischen Gärten habe ich das auch, ja.
Da mag ich auch irgendwie so das total, ich weiß nicht, es ist zum einen total entspannt, weil du halt diese ganzen grünen Pflanzen um dich rum hast, aber auch diese verschiedenen Biotope, in die man nur reingucken kann, dass du wirklich mal im Regenwald stehen kannst. Und wenn du in so einem größeren Garten bist, dann haben die ja auch das richtig sortiert. Also hier in Rostock ist es halt, es gibt ein Gewächshaus und das heißt, alles Tropische ist da drin, egal von wo das kommt. Aber in Frankfurt ist es zum Beispiel auch so, du kannst dann nach Neuseeland gehen, nach Tasmanien, dann die Wüste in den Regenwald, also wirklich auch so richtig lokal mit den Pflanzen und das ist so, so cool.
Das ist in Marburg auch so im Botanischen Garten und die haben sogar ein Schmetterlingshaus.
Oh.
Natürlich noch ein extra Bonus.
Da muss ich dann auch mal hin nach Marburg.
Ja, also der ist jetzt nicht ultra riesig, aber schon cool. Ich war da auch mehrmals drin, als ich da noch gewohnt habe. Ja. Und auch wenn mich jemand besucht hat, war ich immer so, wir gehen im Botanischen Garten.
Wenn man nicht weiß, was man tun soll, dann da rein.
Ja.
Ja, hier haben wir so ein Gartencenter, der so groß ist, dass der wie ein botanischer Garten ist. Und da gibt es sogar einen Kaffee drin und du kannst frühstücken und Mittagessen. Das ist voll das Freizeitding. Und dann kann man halt die alle Pflanzen auch kaufen, aber der ist halt so schön angelegt. Das ist immer so, okay, es regnet, fahren wir in diesen Laden und gucken uns Pflanzen an.
Ja, Gartencenter ist auch immer so, da kann man auch den ganzen Tag verbringen.
Ja, du hast ja auch einige Pflanzen hinter dir stehen.
Ja, genau. Ja, ich habe ein kleines Zimmerpflanzenproblem, könnte man sagen.
Zu viele.
Ja, also ich finde, man kann nicht genug haben, aber ja, wenn ich mit einer neuen nach Hause komme, dann muss ich mir vom Philipp schon immer anhören, war das jetzt nötig?
Ja, diese eine in der Farbe, die war noch nicht da.
Ja, und dann immer, die hast du doch schon dreimal. Nein, das ist eine andere. Guck doch mal, sie hat eine andere Panaschierung.
Stimmt es eigentlich, dass das, also diese Panaschierung ist ja die Farbe auf den Blättern, oder?
Mhm.
Ich hatte mal gelesen, dass das damit zu tun hat, dass die, gut, es gibt bestimmt Zuchtformen, aber dass die in der Natur so tun, als wären die quasi nicht mehr so frisch, dass Insekten nicht draufgehen. Weißt du was darüber?
Oh nee, das weiß ich nicht. Das wäre spannend. Aber keine Ahnung, die ich habe, die sind auf jeden Fall so gezüchtet. Also das war halt dann irgendwann mal eine Mutation, ne? Und dann dachte man, oh, das sieht aber schön aus.
Ja.
Ja, was Weißes ist auf dem Blatt. Und eigentlich ist das ja auch total, also da ist ja dann kein Chlorophyll drin.
Ja.
Also für die Pflanze total der Nachteil. Und in echt, also draußen würden die dann ja wahrscheinlich auch sterben.
Ja.
Aber ja, die Menschen denken sich halt, oh, das sieht schön aus.
Ja, und das steht ja dann drin. Na, es gibt ja Pflanzen ohne Chlorophyll, aber ich glaube, das sind dann alles irgendwie so Hemi- oder Vollparasiten, die halt andere Pflanzen oder Pilze parasitieren, damit die nicht selber Energie produzieren müssen.
Ja, das gibt es auch.
Ja.
Ja, aber ich habe ja auch so ein paar, also die sind dann auch mit so weiß auf den Blättern und manchmal kommt halt ein Blatt, was komplett weiß ist, das stirbt halt auch immer direkt. Ne?
Okay. Weil,
ja, als würde die Pflanze das abstoßen. Du bringst dir nichts.
Ja. Ja, schon, da ist ja wirklich dann gar nichts. Weil weiß ist, glaube ich, das ist einfach nur leer. Also da ist nichts drin. Ne?
Ja.
Was ist dein größter Schatz an Pflanzen, den du hast?
Ja, keine Ahnung, meine Lieblingspflanze. Also ich habe halt so eine panaschierte Monstera.
Mhm.
Die ist schon ziemlich cool, muss ich sagen.
Die sind auch voll teuer, oder? So richtig, richtige Monstera.
Ja, also ich glaube 2020 waren die so, das war so Peak, da waren die unfassbar teuer. Mittlerweile geht's aber. Also ich habe die auch gekauft in Holland in so einem Gartencenter. Irgendwie, ich weiß nicht, Holland ist da eh, die haben immer voll viel so seltene Pflanzen, die man jetzt hier nicht so kriegt. Die kriegt man dann da ein bisschen günstiger. Und ich glaube, meine hat 90 Euro gekostet, was schon viel ist für eine Zimmerpflanze, aber sie ist auch groß.
Also, ja, okay. Aber trotzdem, das ist echt nicht so ohne.
Ja, die ist schon echt richtig cool. Vor allem meine ist auch so, Ich gucke sie an, weil sie steht hier. Sie hat halt auch so das perfekte Verhältnis von grün und weiß. Und sie hat halt dann nicht ein komplett weißes Blatt und dann wieder ein komplett grünes, sondern es ist halt so perfekt gesprenkelt und schön.
Ja. Okay. Na, ich mag total gern fleischfressende Pflanzen, weil ich finde es irgendwie cool. Aber ich schaffe es nicht, die zu halten, weil die brauchen ja sehr viel Luftfeuchtigkeit, dass die Blätter so bleiben. Und dann war ich halt so geizig, mir so passende Erde zu kaufen. Und wenn du die halt in normale Erde pflanzt, dann bilden die keine fleischfressenden Organe aus, weil die genug Nährstoffe haben. Und das habe ich halt so eine Kannenpflanze, die keine Kannen hat. Aber gut.
Ja, ich finde die auch richtig cool. Ich hatte auch eine Kannenpflanze und die ging auch richtig ab. Irgendein Sommer mal. Also da hatte die echt so große Kannen. Wow. Richtig cool. Aber dann irgendwie, ja, dann kam der Winter und danach hat die sich dann nicht mehr so richtig erholt und die brauchen auch so viel Licht und ja, das ist irgendwie ein Struggle. Dann habe ich die meiner Mama geschenkt und jetzt struggelt die damit.
Ja, du bist so aufwendig, ich gebe dich weg.
Ja.
Warum sind Insekten cooler als Spinnen?
Weiß ich auch nicht. Ich glaube, weil sie, also, die sind irgendwie viel vielfältiger, würde ich jetzt behaupten. Und ja, doch schon. Also Spinnen sind im Grunde ja immer irgendwie gleich aufgebaut. Okay, sind Insekten auch, aber da gibt es so viele Unterschiede. Also, ne, du kannst ja irgendeinen Blattkäfer mit einer Kamelhalsfliege vergleichen oder so. Das sind ja komplett unterschiedliche Sachen. Und Spinnen sind irgendwie immer Spinnen.
Also, die sind einfach Spinnen.
Ja, die sind auch cool natürlich, aber...
Damit wir jetzt niemanden verärgern, die Spinnen
machen.
Nein. Nee, das stimmt schon. Das ist ja auch wirklich so, dass... wie ich das vorhin mit dem Beispiel hatte von deinem Post mit dem Insektenbein. Allein Insektenbeine können so viele verschiedene Formen haben und ein Spinnenbein ist halt, ja, mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer, aber es ist ein Spinnenbein.
Ja, genau. Und auch so von der Lebensweise. Also ich glaube, alle Spinnen sind ja räuberisch, oder? Gibt es auch pflanzenfressende Spinnen?
Hm, ich glaube nicht, aber können wir mal nachschauen.
Ja.
Das recherchiere ich.
Also ich weiß, es gibt ja welche, die Netze bauen und dann gibt es welche, die so jagen gehen. Aber ja, ich weiß auch echt nicht viel über Spinnen, muss ich sagen.
Aber allein das... Ja, es würde sich vielleicht auch ändern mit der Begeisterung für so eine Tiergruppe, die man noch nicht hat, wenn man sich mehr mit denen auseinandersetzt. Weil ich finde, es ist voll oft so, wenn man sich dann reinliest und dann denkt man erst so, oh nee, Schmetterlinge, die sind hübsch, aber langweilig. Und dann liest man sich rein und denkt so, boah, es gibt blutsaugende Arten, es gibt Arten, die überwintern so, es gibt welche, die machen das und das und das und dann wird es super cool. Da muss ich halt irgendwie damit auseinandersetzen.
Ja, tatsächlich dachte ich das auch immer über Schmetterlinge, dass die langweilig sind. Aber als ich für meinen Post recherchiert habe zu Insekten, die im Wasser leben, habe ich gelesen, dass es einen Falter gibt, wo die Weibchen komplett unter Wasser leben. Und dann dachte ich so, was? Ein Schmetterling, der unter Wasser lebt? Da muss ich auf jeden Fall auch nochmal irgendwie ein Reel zu machen oder so.
Der Post ist mir entgangen. Den muss ich mir nochmal durchlesen. Also echt, das lebt komplett unter Wasser?
Ja, also ich hatte nur einen allgemeinen Post gemacht zu Insekten, die im Wasser leben. Genau, und da habe ich jetzt nichts über diese Art reingepackt oder so. Das habe ich halt nur gelesen, während ich recherchiert habe. Ja. Und dann dachte ich, was? Weil Schmetterlinge sind halt für mich, die fliegen halt in der Luft, ne?
Ja.
Und dann die Vorstellung, dass es eine Art gibt, die unter Wasser lebt. Auch die hat auch dann keine Flügel wohl.
Okay. Krass, ja. Weil, also ich kenne halt diese Spinnen, die sich so Wasserblasenhäuschen unter Wasser bauen. Also die holen dann Wasser runter und bilden so eine Blase. Oder halt die Schwimmkäfer und Wanzen, die so eine Luftschicht auf ihrer Körperoberfläche dann tragen, damit sie atmen können. Aber dieser Schmetterling muss ja auch irgendwie atmen.
Ja, ich weiß auch jetzt gar nicht mehr, wie die das machen. Also ob die irgendwie so ein Atemrohr haben oder Kiemen oder sowas. Also ich muss auf jeden Fall nochmal...
Aber es wird ein Post von dir kommen, da können wir drauf warten.
Ja.
Jetzt ist der Druck da.
Ach ja, der kommt halt, wenn ich Zeit dafür habe, ne?
Ja, das ist halt auch immer so eine Sache, weil es kostet ja auch echt Zeit. Also ich meine, man hat sowas in die Richtung studiert, aber man ist ja kein Experte darin, dass man alles so die ganze Zeit präsent hat. Und dann ist es natürlich schon auch aufwendig, sowas so auszuarbeiten, dass man das dann auch posten kann.
Ja, und dass das dann auch noch schön aussieht, im besten Fall.
Ja, und das vermittelt, was man vermitteln möchte. Und ich finde gerade, wenn du kannst ja zum Beispiel einfach einen kleinen Ausschnitt von der Publikation posten, machen auch manche Leute, aber du brichst es ja auf ein Niveau runter, dass das gut verständlich ist für Leute, die eben diese Grundlagen der Biologie oder so vielleicht nicht kennen. Und das finde ich gar nicht so einfach, weil da muss man sich auch, du hast es ja alles gelernt und da muss man sich wieder reinversetzen in jemanden, der was komplett anderes gelernt hat, von dem wir wiederum keine Ahnung haben und möchte das dann dem beibringen, so dass es demjenigen auch noch Spaß macht. Das ist echt eine große Herausforderung, finde ich.
Ja, finde ich auch, weil irgendwie, also man denkt halt immer, nee, so reicht das aber nicht, weil da habe ich ja jetzt das und das noch gar nicht erklärt und so kann man das jetzt auch nicht stehen lassen, aber also ich glaube, das ist so der wichtigste oder das Wichtigste an so Wissenschaftskommunikation, dass man halt einfach dann auch mal sagt, okay, ja, das ist noch nicht zu Ende erklärt und ja, da gehört noch ganz viel anderer Kram drumrum und so, den man eigentlich nicht weglassen kann, weil es ist halt einfach so komplex, aber muss man dann einfach. Man muss es wirklich so weit runterkürzen, dass nur das Allernötigste, um das zu verstehen, drin steckt, weil sonst, ja, ist es wieder nur für Leute, die eh schon in der Bubble sind und sich damit
Ja,
auskennen.
allein, dass Insekten im Wasser leben. Also ich meine, allein die Information ist, glaube ich, schon eine, die vielen Menschen gar nicht bewusst ist. Das ist ja schon sowas, so wie, die können im Wasser leben und wer wohnt dort? Und dann können wir, ja, und dann machen die das und das und das. Aber das reicht eigentlich dann an dem Punkt. Das ist,
Ja,
glaube ich, echt
genau.
schwierig, sich selbst zu bremsen. Und auch, ich weiß nicht, hast du irgendwie auch viel Kritik dann bekommen manchmal für so Posts, dass es quasi zu wenig war?
Nee, tatsächlich kriege ich sehr, also fast gar keine Kritik so in die Richtung. Ja, ich glaube, einmal habe ich einen Kommentar bekommen bei meinem Käfer, Taxonomie-Käfer-Post, dass, genau, weil ich gesagt habe, Käfer sind die artenreichste Gruppe. Und dann hatte halt jemand drunter geschrieben, nee, wahrscheinlich stimmt das gar nicht. Das ist nur, weil wir die so krass erforscht haben und da einfach am meisten Arten kennen, so. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, fair enough, ne? Aber ja, man kann das auch nicht immer alles so formulieren, dass das dann wirklich für jeden korrekt ist. Also, ja, so, ich habe dann darunter geschrieben, ja, okay, dann hätte ich eigentlich sagen müssen, so, das ist die Gruppe mit den uns am meist bekanntesten Arten, so, aber ja, im Endeffekt juckt es halt keinen, ne?
Ja.
Also.
Ja, aber es gibt ja auch Leute, denen ist es ganz wichtig, die aktuelle beschriebene Artenzahl zu kennen und dann zu sagen, es gibt jetzt aber 9763 oder sowas. Aber die
Ja, da habe ich auch einen
Aussagekraft für einen
Kommentar bekommen.
Laien, ja.
Ja, aber ob es jetzt 900.000 beschriebene Arten sind, also Insekten insgesamt, oder über 1 Million, also die
Ja.
Größe der Zahl bleibt irgendwie
Es ist einfach mega
gleich.
viel.
Ja.
So. Ja, ich glaube, das ist oft auch so ein Kritikpunkt, was jetzt von Leuten, die keine Wissenschaftskommunikation machen, also pädagogisch gute Wissenschaftskommunikation, dass es halt so ungenau ist. Aber genau das ist ja das, was man machen muss. Man muss eine gewisse Ungenauigkeit in Kauf nehmen, um was zu vermitteln. Und was man ja auch vermitteln will, ist, dass Leute Lust haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann denken, oh, es gibt so viele Käfer, ich kenne aber nur 10. Ich gucke mir mal hier irgendwie ein Buch mit Käfern an oder sowas oder schau mal, halt mal mehr die Augen offen, wenn ich unterwegs bin, was es noch so gibt.
Ja, also mir geht es halt darum, dass ich irgendwie so einen Funken erwecke, so, und dann irgendwas, also später nochmal was ergänzen oder dass die Leute sich dann selber vielleicht für was interessieren und nochmal nachrecherchieren oder sowas. Das geht ja immer. Aber ja, ich will halt erstmal so eine Anregung geben, wo man sich denkt, oh, das ist ja cool. Und
Ja.
dann reicht das schon? Also, ich muss da auch immer, ich muss selber voll aufpassen, weil ich, also, das ist halt einfach, man tut sich da so schwer mit, das dann echt so runterzubrechen, aber ich gucke dann, ich fange immer erst an und schreibe alles auf, so was ich gefunden habe. Und dann fange ich an, wegzukürzen und dann denke ich irgendwann so, das reicht jetzt. Und dann gucke ich es mir nochmal an und denke so, nee, der Satz, der kann auch weg. So ist jetzt ist nicht nötig, um den Zusammenhang zu verstehen. So. Und dann kürze ich einfach immer mehr weg, bis ich wirklich nur noch das stehen habe, wo ich so denke, yo, das ist jetzt für jemanden, der absolut gar keine Ahnung hat, reicht das auch einfach erstmal als Information, ne? Weil wenn du dann in einem Post so wieder 10 verschiedene Fakten drin hast, die natürlich alle cool sind, ist das einfach zu viel. Also.
Ja, jetzt ist es vielleicht auch so ein bisschen so eine Sache von Instagram im Vergleich zu anderen Sachen, die man machen kann, weil du hast ja auch nur eine bestimmte Slide-Anzahl. Ich weiß gar nicht, wie viel das sein können, irgendwie so 8 oder so.
Ich glaube 10 sogar.
Okay, und du hast ja auch nur eine bestimmte Anzahl an Zeichen, die du drunter schreiben kannst. Und wie oft lesen sich die Leute die Caption überhaupt durch? Das ist ja auch immer die Frage. Das meiste musst du ja versuchen, auf die Folien zu packen und dann noch so, dass es lesbar ist. Also wenn du jetzt einen ganzen Blogtext dann auf eine Folie packst, ist auch schwierig. Also.
Ja, also ich bin eh nicht so ein Freund von Captions. Ich mache da meistens nur noch eine, keine Ahnung, irgendwas, irgendeine Zusatzinformation, die so nice to have ist oder sowas, ne? Oder ich stelle irgendwie eine Frage und dann kann man mal selber nachdenken, ob man, keine Ahnung, Käfer XY schon mal gesehen hat oder so. Aber weil ich auch bei mir selber merke, wenn ich Posts von anderen sehe, wo dann ist da ein schönes Bild und dann ist da aber so ein langer Text drunter in der Caption, lese ich mir auch nicht durch. Also. Ja, deswegen, ich versuche auch immer alles möglichst in die Bilder dann reinzupacken. Ja, und da hat man halt einfach auch, das sieht auch scheiße aus, wenn da so viel Text drauf
Ja,
ist.
voll. Das liest sich ja dann auch wieder keiner durch.
Nee, also ja, außerdem macht es auch viel mehr Spaß, wenn man sowas bastelt, so ein Post, das irgendwie versucht, so in Bildsprache auszudrücken. Ich glaube, das bleibt doch dann immer eher hängen, wenn man
Ja.
so hat.
Fand ich auch immer, wenn ich selber gelernt habe für irgendwas, dann, und dann gab es irgendwie eine gute Grafik, dann konnte ich mir immer so merken, okay, für diesen komplizierten Prozess auf der Grafik, dann war das da in der Farbe, dann konnte ich das
Ja.
irgendwie so viel besser rekonstruieren, als wenn ich jetzt einen Text gelesen habe. Ich
Ja.
habe auch für diverse Prüfungen wirklich so ein richtiges Buch gebastelt, wo ich alles nochmal mit Farben und irgendwelchen Grafiken und dann ausgeschnittene Bildchen, das war immer sehr aufwendig, hat aber trotzdem Spaß gemacht, weil ich es mir nur so merken kann, irgendwie, dass dann halt Bilder dabei sind.
Ja, ich habe es auch genau so gemacht. Immer Sachen ausgedruckt, irgendwelche
Ja.
Abbildungen, alles so. Und letztens habe ich das alles aussortiert und dachte so, es ist viel zu schade, aber
Voll,
hat's
aber
dann.
man guckt dann auch nicht mehr rein, weil du schreibst die Prüfung ja jetzt nicht nochmal.
Nee.
Und oft sind so Sachen, die man lernt ja genau auf die Prüfung und nicht, du hast ja keine Enzyklopädie geschrieben, die dann irgendjemand anderes sich anschauen könnte zu nutzen. Also.
Nee. Naja, aber für
Ja.
mich war es ja gut, dann zum Lernen.
Ja.
Also,
Okay. Darum hast du dann auch wahrscheinlich den Namen Tiny Heroes gewählt, oder? Weil es einfach so. Ja, du die Menschen dafür begeistern möchtest, dass Insekten nicht, keine Ahnung, die kleinen ekligen sind, sondern dass sie ziemlich cool sind.
ja, weil, also ja, ich habe länger überlegt, was ich für einen Namen wähle und bin dann irgendwie dabei geblieben, weil ich so dachte, das passt voll gut, weil. Sie sind ja einfach für uns Menschen wirklich Helden, weil ne, die ja gewisse Ökosystemleistungen für uns erbringen und so. Ohne die könnten wir halt nicht leben oder zumindest nicht so leben, wie wir jetzt gerade leben. Und deswegen passt es eigentlich, finde ich, ganz gut. Und sie sind halt klein, aber haben irgendwie einen richtig großen Impact. So. Und ich versuche auch immer mit meinen Unter-der-Lupe-Posts, wenn ich da eine Art vorstelle, dann immer noch dazu zu schreiben, was die Art für eine Superkraft hat,
Ja.
auf der letzten Folie. Und das macht auch immer richtig Spaß, das rauszusuchen. Also, dass wirklich jede Art hat irgendwie was, wo man sich denkt: boah, krass, das ist ja echt eine coole Fähigkeit. So.
Ja.
Und ja, ich finde, das passt einfach.
Ja, dein letzter Unter-der-Lupe-Post war jetzt so Hornisse. Was hat die für eine Superkraft?
Die fliegt auch bei Wind und Wetter und Regen und so, fliegt die einfach raus
Okay.
und Nahrungssuche und es macht ja nichts. Also, das fand ich cool, weil irgendwie ist ja immer, wenn schlechtes Wetter ist, geht man davon aus, alle Insekten sind jetzt irgendwo versteckt und eingekuschelt und warten drauf, dass der Regen vorbeigeht. Und die denkt sich einfach, scheiß drauf, ich fliege
Ich gehe
trotzdem.
da raus, ich bin robust.
Ja, und dadurch, also das machen nicht nur Hornissen, auch noch andere Wespen wohl, habe ich gelesen. Und das ist ja aber auch voll cool, weil das heißt, wenn Bienen zum Beispiel nicht rausfliegen und bestäuben, machen die das halt trotzdem, ne? Und
Ja.
stellen dann auch wieder ja, so eine Leistung sicher. So eine
Ja.
Leistung, kann sich jetzt auch drüber streiten, ne? Ob man das
Ja,
so
diese
nennt.
guten Ökosystemdienstleistungen.
Ja. Aber. Ja, die sind voll hart im Leben, so, ne?
Ja, aber sie haben ja einen echt miesen Ruf.
Ja, voll. Ja, tatsächlich habe ich da in der Uni, hatte ich so einen Wahlpflichtkurs, war das, glaube ich. Da ging es um Citizen Science. Und da habe ich dann mit meiner Gruppe so ein Projekt gehabt, wo wir auch. Ja, so eine Citizen Science Umfrage gemacht haben zur asiatischen Hornisse, um halt zu gucken, ist die schon in Hessen angekommen und so. Ja, und da gab es super viele Einsendungen, aber das, also teilweise haben die Leute halt auch Schwebfliegen dann eingesendet, also Fotos von Schwebfliegen und so. Und dann haben wir so gemerkt, okay, irgendwie funktioniert das so nicht.
Es ist schwarz-gelb, es greift mich an.
Ja, und also ich finde das auch generell das Thema asiatischer Hornisse super spannend. Und ich habe jetzt mich länger nicht mehr damit beschäftigt, aber damals, ich glaube, das war irgendwie 2018 oder so, war so der Stand, dass es schon Nachweise gibt, so, dass die irgendwie in Frankreich ja wohl relativ verbreitet schon ist und dann so rüberkommt. Aber ob das jetzt widerlegt wurde oder wieder jetzt heute der Stand ist, keine Ahnung.
Ja.
Aber ja, die Medien, die machen da halt auch immer dann so Panik,
Ja.
ne? Bei solchen Sachen wie mit dem Ölkäfer und
Ja,
keine Ahnung.
immer diese Geschichten.
Schleckwanzen ja auch irgendwie, ne?
Ja, und die Arbeit, gut, Tigermücke ja auch. Alles, was so gefährlich. Aber ich muss immer, also irgendwie so an diese Moskitos von Jumanji, kennst du den Film bestimmt, wo die so Brettspiel spielen und dann kommen dort auch aus, so, ich glaube, es waren auch Hornissen oder riesige Mücken raus, die dann so durch das Cabrio-Dach durchstechen und sowas. Da hatte ich als Kind auch voll den
Stimmt.
Grusel vor.
Das stimmt.
Müssten eigentlich Hornissen gewesen sein. Aber eigentlich würde dich ja eine Hornisse nicht angreifen, normalerweise.
Nee, aber es gibt halt auch echt so Mythen, die sich so hartnäckig halten, wie mit diesen, keine Ahnung, 7 Hornissenstiche töten ein Pferd und so. Das, ja, weiß ich auch nicht, verbreitet sich dann einfach so. Genauso wie das, boah, das merke ich auch immer wieder. Ich finde ja Wanzen richtig cool. Und voll viele Leute denken ja aber, das sind Käfer, weil die einfach
Ja.
den Unterschied nicht kennen. Ist ja auch gar nicht schlimm. Aber ich hatte das schon voll oft, weiß ich nicht, bei meinen Schwiegereltern in Spee dann irgendwie, keine Ahnung, oh, guck mal, da ist ein Käfer. Und dann sage ich so, ach nee, das ist eine Wanze. Ine Wanze. Und dann sind die halt immer, weil alle immer direkt an Bettwanzen denken. Und das ist halt
Ja, oder
auch so.
Stinkwanzen, das finden auch ganz viele eklig, dass die stinken, aber ich mag den, also ich würde das jetzt nicht als Parfüm auflegen, aber ich mag den Geruch irgendwie, dann weiß man, ja, da ist eine Wanze.
Ja, aber ja, ich weiß auch nicht. Das ist einfach, ja. Aber deswegen tun wir ja das, was wir tun.
Ja, zeigen, dass die nicht so schlimm sind und dass sie
Ja.
eigentlich ziemlich cool sind.
Ja, und irgendwie, also ich meine, wenn man es jetzt echt nicht besser weiß und das so gelernt hat, dass die irgendwie schlimm sind oder was Blödes machen, dann, ja, was soll man machen, ne? Dann denkt man das halt so, bis man irgendwie vom Gegenteil überzeugt wird.
Ja, aber man kann das auch wirklich lernen, dass das nicht so schlimm ist. Also ich mag zum Beispiel auch Spinnen jetzt nicht so unheimlich gerne. Aber ich mag auch keine Insekten auf mir rumkrabbeln haben, ohne dass ich es mitkriege. Also wenn jetzt so eine Spinne hier jetzt einfach lang kriecht, dann erschrecke ich mich, weil ich nicht damit rechne. Aber wenn jetzt hier so ein riesiger Käfer lang kriecht, dann erschrecke ich mich auch erstmal, weil ja, ist halt ein Überraschungsmoment dann.
Ja, da hatte ich auch letztens im Urlaub so einen Moment in der Dusche. Das war, also, ja, es war, ich beschreibe mal, wie es war aus meiner, also wie ich das so erlebt habe. Ich habe so geduscht und dann habe ich irgendwas an meinem Fuß gespürt und habe so geguckt und dachte, habe so genauer hingeguckt, habe gesehen, es ist irgendwas, irgendein Krabbeltier, ne? Und dachte erstmal so, oh, eine Schabe, weil ich hatte halt vorher auf dem Balkon auch schon Schaben gesehen und so. Und das war erst so voll neutral, also eher so, oh, guck mal, da ist eine Schabe mit mir in der Dusche. Und dann habe ich so mit dem Fuß angetippt und dann war es aber eine Spinne, irgend so eine Hauswinkelspinne, also die war schon
Groß.
ordentlich groß und dick. Und dann ist sie halt so weggekrabbelt und ich habe halt vorher auch die Beine nicht gesehen und das war so, boah, da habe ich mich auch so doll erschrocken und das war so das erste Mal, dass ich mir vorstellen konnte, wie sich Leute fühlen, die so eine Phobie haben, weil ich halt echt so
Ja.
ein komplett unbegründet so ein richtig ekliges Gefühl in mir
Du
hatte.
musstest danach noch mal neu duschen.
Ja. Ja, aber auch einfach nur, weil ich nicht damit gerechnet habe, ne? Weil, keine Ahnung,
Ja.
Schabe war jetzt in dem Moment erstmal gar nicht so schlimm, ne? Aber dann entpuppte es sich halt als was anderes, was sich dann auch ganz anders bewegt hat und so. Und dann,
Das ist
ja.
echt diese Bewegung. Aber ich finde es sehr lustig, weil ich glaube, eine Menge Menschen würden einfach bei einer Schabe völlig ausrasten, weil sie es so
Ja.
eklig finden.
Ja, ich finde die ganz cool, aber ja. Ja, und dann habe ich die Spinne tatsächlich noch irgendwie versucht zu retten. Also ich habe mir dann, da stand dann irgend so ein Zahnputzbecher, dann habe ich die irgendwie so rausgemacht, aber sie ist dann trotzdem gestorben, weil sie
Ja.
ja wahrscheinlich zu doll nass geduscht wurde von mir, aus Versehen.
Aber das tut mir
Aber
dann auch immer voll leid, weil ich meine, ich mag die nicht so in meiner Wohnung haben oder auf mir drauf, aber sterben müssen die auch nicht.
Nee. Und ich habe ja auch versucht, sie zu retten, obwohl sie mich erschreckt hat, aber naja.
Heimtückisch. Ja. Wollen wir zu den Fragen übergehen? Weil ich habe jetzt, glaube ich,
Ja.
alles so gefragt, was ich so hatte. Ja, eine meiner Fragen hast du tatsächlich schon beantwortet. Die war nämlich, gibt es ein Museum, das du empfehlen würdest?
Ach so, ja, guck.
Ansonsten hätte ich noch, was ist dein Lieblingsinsekt? Und das musst du natürlich begründen.
Ja, habe ich mir Gedanken gemacht zu
Dachtest
vorher,
du schon,
weil.
dass die Frage kommt?
Ja, du hattest mir ja auch schon so ein kleines Vorbereitungssheet geschickt.
Ja.
Aber ja, voll die schwierige Frage. Ich bin auf jeden Fall irgendwie bei Wanzen gelandet, weil ich weiß nicht wieso, aber ich finde die sind einfach, ich finde die schön. Also die haben einfach schöne Formen und die sind mir einfach sympathisch. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ja, und dann wahrscheinlich ganz einfach die grüne Stinkwanze. Ich finde die cool.
Tatsächlich. Stinken.
Die ist grün, die kann duften. Ja, und sie erinnert mich auch irgendwie an meine Masterzeit, weil ja, während ich da im Feld war und die Insekten eingesammelt habe, also ich musste die dann mit so einem Saugröhrchen immer einsaugen. Und immer wenn ich eine grüne Stinkwanze hatte, hatte ich halt richtig schön an diesen Duft im Hals und überall und dachte mir immer, ich habe wieder eine Stinkwanze, aber ja, irgendwie finde ich die cool. Ich weiß auch nicht.
Der Duft, der hält auch ziemlich lange, finde ich. Also das ist nicht so, dass du es einmal kurz riechst, sondern das ist, ich kann ja auch gar nicht beschreiben, ist so kernig und gleichzeitig, also keine Ahnung, ich weiß nicht genau, was es ist.
Ja, Kern, ich beschreibe es irgendwie ganz gut. So ein bisschen wie, ja, so ein bisschen kräutermäßig vielleicht auch.
Ja.
Ich weiß nicht, es piekst aber auch so ein bisschen. Also wenn man es halt so wirklich so einatmet mit einem Schlauch,
Das habe ich noch
dann
nicht probiert.
piekt es auch ein bisschen im Hals. Aber ja, ich könnte mir vorstellen, da einen Saunaaufguss draus zu machen.
Okay.
So in diese Kategorie fällt das irgendwie für mich.
Irgendwie, ja, so wahrscheinlich gut für die Atemwege oder Bronchien erweiternd oder sowas.
Ja, so ein bisschen auch wie so Kiefernnadelngeruch, so ein bisschen. Also so von der Art des Geruchs her, naja.
Ich gucke auf jeden Fall mal nach, woraus der besteht. Vielleicht sind da ja echt so, also ich meine, Düfte bestehen ja immer aus ähnlichen organischen Verbindungen und vielleicht ist da ja was drin, was in der Kiefer drin ist. Gibt ja auch Tiere, die nach Zitrone riechen oder die eine, ich glaube, diese nordamerikanische Zapfenwanze oder so, die soll nach Apfel oder so riechen. Ein Wanzenparfüm.
Ja. Genau, wenn du dir eine Superkraft aussuchen dürftest, welche würdest du dann nehmen?
Wäre gern unsichtbar.
Echt?
Ja, weil ich das total irgendwie so angenehm fände, einfach irgendwo lang zu laufen und ich weiß, keiner kann mich gerade sehen. Da muss ich mir keine Gedanken machen, wie ich aussehe oder ob mich jemand sieht, wo ich da bin. Irgendwie fände ich das total angenehm, so mich so einzuschleichen oder einfach wirklich ungesehen umherzulaufen.
Ja, kann ich verstehen. Also, ja, ich fände es auch cool, wenn man dann einfach so bei einer Unterhaltung oder sowas dabei wäre, aber genau, man müsste so gar nicht, also keiner würde erwarten, dass man jetzt was beiträgt
Genau,
oder.
es ist so völlig erwartungsfrei dann und auch, ob du jetzt dann in der Jogginghose rausgehst oder keine Ahnung, du bist, das weiß ja keiner, dass du da bist.
Ja, okay,
Was wäre
kann ich auch.
deine?
Ja, mit großem Abstand auf jeden Fall teleportieren,
Oh ja, das
weil
ist auch cool.
ja, also wir hatten jetzt auch schon viele Fernbeziehungsphasen und so und da habe ich mir das so oft gewünscht, dass ich
Oh
mich einfach
ja.
teleportieren könnte. Oder halt auch zum Verreisen wäre es auch richtig cool oder auch alleine einfach, um den Arbeitsweg jeden Tag zu überspringen, ne? Weil ich gucke immer eine Stunde der Bahn, das würde mir einfach 2 Stunden Lebenszeit am Tag
Ja.
ersparen, so, also. Ja.
Du brauchst so Flohpuder oder wie das heißt von Harry Potter, was du dann in deinen Kamin wirfst und dann
Ja, wenn ich einen
kommst du
Kamin hätte,
vielleicht sicher dort
ja.
an.
Vielleicht.
Stimmt, teleportieren ist
landest du auch irgendwo anders.
Ja, oder irgendwas an dir dran ist, zurückgeblieben. Dann hast du nur noch einen Arm. Sehr cool. Gibt es ein Buch, was du mir empfehlen würdest, was ich unbedingt mal lesen sollte?
Ich bin tatsächlich das Gegenteil von einer Leseratte. Also ich lese so ungefähr gar nicht, obwohl ich es immer gerne würde, aber ich kriege es einfach nicht hin. Deswegen kann ich dir jetzt gar nicht so empfehlen.
Okay, die Frage nach deinem Lieblingspaper ist wahrscheinlich dann auch nicht richtig.
Ja, nee.
Okay.
Also ich lese gerade ein Buch, da bin ich jetzt aber schon echt sehr lange dran. Also ich lese dann vielleicht so alle paar Wochen mal ein Kapitel oder sowas. Und das kennst du bestimmt. Das heißt, wie heißt es denn nochmal? Und sie fliegt doch.
Das Hummelbuch.
Ja, genau.
Ja.
Und das bis jetzt, also ich bin noch nicht so weit, aber finde ich das auf jeden Fall richtig, richtig cool.
Von Dave Goldson, das Buch.
Genau, ja. Aber
Ja.
sonst kann ich da echt nichts empfehlen, weil ich nicht lese. Shame on me.
Ja, es ist halt auch, wenn man halt wirklich arbeitet, dann hat man auch sehr wenig Zeit dafür. Jetzt könnte man halt sagen, ja, dann nutzt doch deine Zugfahrt. Aber ich kenne das. Ich habe dann auch immer voll die Pläne für meine Zugfahrten gehabt. Dann habe ich einfach geschlafen oder so. Und
Ja.
dann ging da nichts.
Ja, oder ich höre halt einfach Musik und starr aus dem Fenster oder keine Ahnung.
Ja,
Und dann.
entspannen, lesen ist halt teilweise auch anstrengend. Und gerade bei so, ich weiß gar nicht, wie das dann, so Nature Writing oder sowas, was der ja macht, also so wie so ein Sachbuch, was aber Spaß macht zu lesen. Da finde ich, ist es auch nicht so, dass du die ganze Zeit dranbleiben musst. Da kannst du einfach immer mal wieder ein Kapitel lesen. Und ich switch dann auch immer zwischen verschiedenen Büchern. Dann habe ich mal Bock auf Tiefsee, dann möchte ich wieder Insekten, dann irgendwas anderes. Und dann habe ich irgendwie so 10 angefangene Dinge. Und dann nehme ich mir immer so vor, okay, ich muss mal wieder das abschließen, weil das fühlt sich ganz schrecklich an, wenn so viel ist nicht abgeschlossen. Dann lese ich mal irgendwie am Stück mal ein paar Bücher fertig und dann fühle ich mich wieder ein bisschen besser.
Ja, das habe ich nicht.
Das ist okay.
Also, ja, es ist, aber es war auch schon immer so. Also auch
Ja.
schon als Kind und so. Und meine Mama hat auch immer gesagt, das passt gar nicht zu dir, dass du nicht gerne liest, aber was soll ich machen? Es ist halt einfach so. Ich glaube, es ist auch immer so dieser Druck. Also wenn ich ein Buch angefangen habe, dann habe ich immer den Druck, dass ich das halt fertig lese. Also ich will das dann einfach fertig lesen, um das fertig zu lesen. Und das nimmt mir dann den Spaß.
Ja,
Und
voll.
es ist irgendwie so, ja, es ist irgendwie auch ganz verkopft, aber ja.
Aber wenn es keinen Spaß macht, muss man es auch nicht machen. Und da finde ich zum Beispiel Hörbücher richtig gut für, weil dann kannst du einfach irgendwas basteln oder Zug fahren oder was auch immer machen und dann lässt du es halt laufen und dann spulst du zurück, wenn du es nicht mitgekriegt hast oder so. Das ist dann oft auch ganz gut.
Ja. Aber Hörbücher bin ich tatsächlich auch noch nicht so. Naja,
Muss
egal.
auch wirklich nicht sein. Ich mag zum Beispiel überhaupt keine Filme. Also ich finde alles, was so visuell ist, was sich bewegt, ganz schwierig. Irgendwie, ich schaffe es nicht, mich in 90 Minuten hinzusetzen und einen Film anzugucken. Dann brauche ich da eine Pause, dann gucke ich das vielleicht irgendwann mal weiter. Aber ich kann das nicht, ist irgendwie so gar nicht meins. Finde ich ganz schwierig. Und dann, oh, kennst du die Serie? Kennst du das? Nee,
Okay,
nicht.
das ist dann schon eher meins. Also da kann ich stundenlang davor sitzen und dann tauche ich auch so richtig ab in diese Welt und
Ja.
so. Ja.
Hast du noch eine Frage?
Ja. Ja, und zwar nächste Woche Samstag ist ja der Entomologentag in Düsseldorf und da bist du ja auch.
Ja.
Genau, mich interessiert, auf welchen Vortrag du dich am meisten freust. Abgesehen
Boah.
von deinem eigenen natürlich.
Ich muss leider gestehen, dass ich mir gar nicht das Programm bisher anschauen konnte.
Oh.
Aber warte mal, das finden wir im Internet raus, dann kann ich das dir sagen.
Ja, ich habe mir das sogar ausgedruckt und mir angekreuzt, was ich unbedingt angucken will
Ich
oder
hatte das
anhören.
auch ausgedruckt, aber dann habe ich es meiner Kollegin gegeben, dass sie sich mal anschauen kann. Und seitdem hat meine Kollegin das drüben hängen. Warte mal, hier das Programm. Okay. Vielleicht magst du erst mal kurz erzählen, auf was du dich am meisten freust. Natürlich auf meinen. Nein.
Ja, genau.
Aber da
Also,
kann ich kurz durchlesen.
ja, also ich freue mich natürlich auf den zu Citizen Science am Beispiel der Wanzen-Challenge von observation.org.
Wahnsinn.
Genau. Ja, von Viktor Hartung. Also da bin ich gespannt drauf. Und dann direkt danach Sympathie für Krabbeltiere, Insekten in der Bildung. Ist natürlich auch, also das interessiert mich auch sehr.
Ja, das habe ich auch schon gedacht. Das klingt wirklich ziemlich cool. Mit Zertifikaten für Artenkenner und sowas, weil das auch immer so ein richtiges Erfolgserlebnis gibt, finde ich, wenn du sowas machst und dann kriegst du auch noch so, ah, du bist jetzt Experte für die Stinkwanze oder irgendwie sowas. Das finde ich auch immer ganz cool. Ja, was ich auch auf jeden Fall spannend finde, ist jetzt der letzte Vortrag, den Per Anhalter durch die dritte Dimension, eine Reise in den Mikrokosmos der Insekten und Spinnentiere. Und das klingt auch ziemlich gut.
Ja, den habe ich mir auch eingekreuzt. Auf jeden Fall. Vielleicht lernen wir da ja dann mal was Cooles über Spinnen.
Ja, wahrscheinlich am Ende sagen wir so, nee, ich mache jetzt nur noch Spinnen. Ich will, Insekten sind mir egal, die haben zu wenig Beine. Was ich auch super spannend finde, ist die Evolution von Parfümsignalen bei Prachtbienen. Also wie sich sowas Komplexes irgendwie entwickelt haben kann, weil die ja wirklich, ja, die eine, das genau ihre Weibchen irgendwie andocken. Ich kenne mich gar nicht so gut damit aus, aber irgendwie generell so, wie so bestimmte Duftkompositionen dann erzeugt werden, um jemanden abzulocken, ja, anzulocken oder abzuschrecken.
Ja, das finde ich auch spannend, habe ich mir auch angekreuzt. Ich habe auch mal irgendwann so einen Podcast gehört. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Der war auf jeden Fall englischsprachig. Und das waren auch irgendwie einfach, ich glaube, drei Doktoranden oder so, die einfach immer so geschnackt haben über irgendwas, was sie gerade Cooles gelesen haben oder so, über Arthropoden. Und da ging es auch um so Pheromone oder Parfümsignale von Ameisen und wie die halt echt dann so Spuren legen und so für die anderen aus der Kolonie und sowas. Das fand ich auch richtig spannend. Also ja, das ist halt auch schon wieder so eine Superkraft,
Ja, voll.
die einfach dann so mein Gehirn sprengt, weil ich das so cool
Und dann
finde.
kommen wir und was können wir?
Nix so
Wir
richtig,
wünschen
ne?
uns Superkräfte, aber haben keine.
Ja.
Genau, ich wollte dich noch was zu der Wissenschaftskommunikation fragen. Und zwar, denkst du, dass es mehr Sinn macht, sich selbst ganz viel in Social Media zu zeigen oder wie du das auch machst, eher so Themen grafisch und mit Texten darstellen? Weil mir zum Beispiel fällt es total schwer, jetzt so Videos aufzunehmen, auf denen ich rede, weil ich dann irgendwie immer überall hingucke und dann vergesse ich meinen Text. Und also ich weiß, dass Leute das, glaube ich, mögen, wenn man dann so redet, aber ich kann das gar nicht gut. Was denkst du dazu?
Ja, also ich glaube, wenn man halt wirklich richtig doll Reichweite haben will, so, dann kommt man um so Videos nicht drum rum. Ich habe auch, also eine gute Freundin von mir ist Social Media Managerin und die sagt mir das auch immer, du musst mehr Reels machen, du musst Videos machen. Aber erstmal sind die halt ultra aufwendig, ne? Selbst wenn man da jetzt nur so sitzt und redet, du musst dir ja vorher überlegen, was du sagen willst, dann hast du ja nur. Also das ist ja immer nur kurz, das heißt, du musst dich ultra kurz fassen und genau jeder Satz muss on point sein quasi. Und dann musst du das schneiden und so und irgendwie, ja, also ich glaube, wenn man halt wirklich viele Leute erreichen will, die dann auch, also die das dann sehen und sich denken, ach cool, ich gehe mal auf den Kanal, dann ist das voll sinnvoll. Ja, aber ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, warum man das nicht macht. Auf jeden Fall, aber es macht auch Spaß. Also ich habe ja auch so eine Handvoll Reels habe ich ja auch schon gepostet, wo ich halt einfach was erzähle. Und ja, es macht schon Bock, weil man halt auch, also es ist eigentlich so von der Vorbereitung ähnlicher Prozess wie bei einem Post, weil ich halt auch, ich schreibe immer erstmal alles auf, so, was, wo ich denke, das muss ich sagen. Und dann kürze ich halt auch immer weg, 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 bis am Ende nur noch so ganz wenig übrig bleibt. Und das ist dann aber meistens immer noch zu viel. Also wenn ich das dann wirklich aufgenommen habe und anfange, das zu schneiden, dann merke ich so, okay, da passt jetzt nur die Hälfte rein ins Reel. Und dann muss ich das entweder nochmal aufnehmen und mich echt nochmal kürzer fassen oder man muss halt ganz viel wegschneiden. Ja, aber wenn du das dann am Ende so fertig hast und dann wirklich so in, ich weiß nicht, wie lange geht ein Reel, 2 Minuten oder so, und das dann wirklich so on point hast, was du sagen wolltest, ist es schon cool. Und
Ja.
ich merke auch immer, dass es echt viel mehr Leute erreicht. Also immer, wenn ich ein Reel poste, dann, man kann ja immer angucken, ne, wie viele Follower und wie viele
Ja.
Nicht-Follower Stuff angeguckt haben und dann ist halt immer Nicht-Follower übelst groß der Anteil. Und sonst ist der halt
Ja.
ganz, ganz.
Ja, ich glaube, ich mache immer relativ wenig Vorbereitung und dann improvisiere ich und dann wird es schwierig. Ich glaube, man muss sich wirklich gut vorbereiten auf sowas, dass das dann halt auch gescheit wird. Und dann ist aber wieder viel mehr Arbeit.
Ja, ich schreibe mir dann teilweise auch wirklich wortwörtlich auf, was ich sagen will. Gucke ich da auch zwischendurch drauf. So,
du hast ne? dein Geheimnis verraten.
Ja. Ich glaube, das machen viele Leute so.
Ich glaube auch. Okay, hast du noch eine Frage?
Ja, und zwar, du hast ja auch Bio studiert, ne?
Mhm.
Was war dein schlechtestes Fach in der Uni?
Eindeutig Physik. Mhm. Ja, weil im Grundstudium musst du ja immer Physik machen. Und das hatten wir 2 Semester lang. Und die das unterrichtet haben, fanden das blöd, dass die nur Nebenfächler unterrichten durften und keine Hauptphysiker. Und darum haben die uns richtig, richtig übel reingehauen. Und ich hatte da einen Nachhilfelehrer, der einen Masterabschluss in Physik hatte. Und der war immer so, ich kann das nicht rechnen, das ist viel zu schwierig. Und das war wirklich so, ich habe wirklich überlegt, ob ich aufhöre, weil man ja nach einer gewissen Anzahl an Durchfallen rausfliegt aus dem Studium. Ich habe, bevor das passiert, dann suche ich mir was Neues. Und dann wollte ich Germanistik machen. Und dann habe ich aber gesehen, dass man dann das große Latinum braucht. Und ich so, oh Gott, das ist ja noch viel schlimmer. Ich mache jetzt Physik. Hattest du auch irgendwie so ein Fach, was ganz, ganz schlimm war?
Ja, also ja, Physik fand ich auch nicht geil. Chemie war auch, also obwohl ich Chemie super spannend finde, aber das war auch immer so ein Struggle dann mit Laborpraktikum und dann hatten wir immer so Attestate und dann Protokoll schreiben und das war alles auch irgendwie meh. Aber das war alles noch okay. Statistik war auch nicht so meins. Aber mein mit Abstand schlechtestes Fach war einfach Molekularbiologie. Ich habe da auch nur mit einer 4.0 bestanden und ich glaube, es lag auch ein bisschen am Dozenten oder viel, aber ich habe das einfach, also das war einfach zu viel, diese ganzen Prozesse, die da ablaufen in der Zelle und dann dockt hier was an und da dockt irgendwie was an und dann hat das alles so bescheuerte Abkürzungen und so. Also das war nichts.
Ich habe einmal, das habe ich aber auch mit 3.8 bestanden, leider. Ich wollte durchfallen. Es war irgendwie auch so medizinische Biologie oder ich weiß es nicht mehr, irgendwas. Das war von Medizinern auf jeden Fall gehalten und das war kein Pflichtding und ich wollte das nicht bestehen. Und dann habe ich einfach irgendwas angekreuzt und ich hätte eigentlich durchstreichen sollen. Und dann habe ich das wirklich bestanden und dann habe ich das halt auch in meinem Zeugnis gehabt.
Ja, so ähnlich war das bei mir, glaube ich, in Statistik. Ich dachte auch so, safe bin ich da durchgefallen, dann habe ich auch irgendwie mit 3.8 bestanden. Oder
ja,
so.
Gibt so Fächer.
Ja, aber da habe ich auch nichts anderes erwartet, aber bei Molbio war irgendwie, das war so.
Weil es eigentlich auch voll spannend ist, aber es ist halt dann so. Mh. Vielen, vielen Dank, das war richtig cool. Und ich freue mich mega, dass wir uns nächste Woche sehen.
Ja, ich fand es auch richtig cool, hat Spaß gemacht.
Ihr findet Nathalie bei Instagram unter Tiny Heroes und mich findet ihr auch auf Instagram unter mal eben entdeckt. Und auf mal eben entdeckt.de in meinem Blog gibt es auch noch einen Beitrag mit allen Links und Publikationen, über die wir in dieser Folge gesprochen haben. Da es natürlich auch von dieser Folge eine Mikrofolge geben wird, könnt ihr jetzt fleißig auf Instagram und Spotify abstimmen, was denn dort besprochen werden soll. Bis zum nächsten Mal.